Die einen feiern sie als einsame, konservative Kämpferin gegen die links-grüne Dominanz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Diese Ambition, mit der wir losgelaufen sind, wir wollen den Öffentlich-Rechtlichen besser machen.
Die anderen werfen ihr rechten Populismus, sogar Extremismus vor.
Ich glaube, das ist insgesamt für den Öffentlich-Rechtlichen heute kein schöner Tag.
Ihre Sendung heißt Klar.
Und wir von Klar sagen, was falsch läuft. Unser Thema heute, die illegale Migration.
Und hat einen Riesenstreit in der ARD ausgelöst.
Und dass es dann trotzdem solche Konsequenzen hat und der Sender jetzt nicht mehr mit mir arbeiten will, das finde ich schon ein starkes Stück. Ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Zukunft braucht. Aber man muss sich schon fragen, wenn dann solche Dinge geschehen, dann verstehe ich auch mittlerweile Kritiker, die sagen, vielleicht ist die Abschaffung nicht weit. Und das finde ich sehr traurig.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Ich bin Marc-Felix Serau und die Frau, die Sie gerade gehört haben, heißt Julia Roos, Journalistin und Moderatorin bei der ARD. Eine Vorbemerkung. Wir haben diese Ausgabe unseres Podcasts an diesem Montag aufgezeichnet. Kurz darauf überschlugen sich die Ereignisse. Die Sendung von Frau Roos steht vor der Zerreißprobe. Einer der beteiligten Sender, der Bayerische Rundfunk, schätzt sie nach wie vor. Ein anderer, der Norddeutsche Rundfunk, hat soeben angekündigt, sie künftig nicht mehr als Moderatorin einsetzen zu wollen. Dahinter sollen auch einflussreiche linke NDR-Moderatoren stecken. Weil Julia Roos am Mittwoch unterwegs war, konnten wir unseren Podcast nicht komplett neu aufnehmen. Aber wir haben es geschafft, noch einmal kurz mit ihr über die jüngsten Ereignisse zu sprechen. Diesen Teil hört ihr am Schluss. Wir beginnen mit dem Gespräch, das wir an diesem Montag geführt haben. Herzlich willkommen, liebe Julia Roos. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir über Ihre Arbeit als Journalistin und über Ihre Reportagereihe in der ARD sprechen, würde ich gern ein bisschen früher ansetzen. Sie sind 31 Jahre alt. Wann haben Sie eigentlich zum ersten Mal gemerkt, dass Sie konservativ sind? Was war der Auslöser?
Also ich war mir dessen gar nicht mal so sehr bewusst, ehrlich gesagt, die letzten Jahre über, weil ich mich ganz früher als Teenager auch nicht für Politik interessiert habe und da auch mich nirgendwo eingeordnet hätte und meine Eltern jetzt auch relativ, also nicht parteipolitisch zumindest sind. Und ich habe dann, als ich mich fürs Studium, während dem Studium für ein Stipendium bewerben wollte, da musste ich mir die Frage stellen, wo gehöre ich denn in etwa hin? Und dann habe ich mich, ja, so ein bisschen weiß man es ja auch, was man für abwegig hält bei manchen Parteien und bei manchen Positionen. Und dann bin ich letztendlich bei der Adenauer-Stiftung rausgekommen damals und dann war mir auch schon sehr klar, dass das wahrscheinlich auch so von der politischen Grundhaltung her wahrscheinlich so eher mein Gebiet ist. Also, dass ich zu den Grünen gegangen wäre, da war dann doch irgendwie der Weg ziemlich weit und auch weil die damals schon geworben haben, damit sie neben nur Leute mit migrantischen Wurzeln für ihr Journalistenförderprogramm und da war ich schon sehr abgeschreckt, wo ich mir dachte, wow, das ist doch total exkludierend irgendwie für alle anderen, du kannst es doch nicht festmachen an Migrationshintergrund. Also das hat sich dann schon irgendwie so langsam rauskristallisiert und ich glaube jetzt die letzten Jahre, weil das ja auch alles so politisch heikles Terrain geworden ist, wurde es für mich immer klarer, dass ich mit Positionen links der Mitte immer weniger anfangen konnte. Also wo ich vielleicht früher noch mit dem Wort soziale Ungerechtigkeit und Umverteilung durchaus mehr Verständnis hatte, finde ich, dass jetzt wird es immer häufig als Phrase hergenommen, was eigentlich für mich eine ganz große Ungerechtigkeit beschreibt. Nämlich, dass man ja den Leuten, die tagtäglich zur Arbeit gehen, eigentlich mit Steuern das Geld aus den Taschen zieht und damit sehr viele Leute finanziert, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben oder auch teilweise halt einfach hier noch nicht eingezahlt haben. Und ich glaube, durch diese großen Konfliktfelder, diese Krisen, haben viele Menschen auch in der Gesellschaft dann plötzlich gewusst, hier stehen sie und hier nicht. Und bei mir wurde es die letzten Jahre, ja, war ich mir auch immer viel, viel sicherer, als das früher der Fall war.
Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Eltern waren nicht parteipolitisch involviert. Ihre Mutter war Krankenschwester, Ihr Vater Bankkaufmann, sind, glaube ich, mittlerweile beide in Rente. Wurde denn zu Hause über Politik diskutiert?
Ja, so auf sehr, ich würde sagen, Basic Level, weil das jetzt nie großartig so ein Gesprächsthema war. Also wir waren nie so ein Haus, wo man dann abends am Abendesstisch dann großartig diskutiert hat und dann irgendwie von den Kindern verlangt hätte, dass man da eine Meinung zu was hat, sondern das war Das war eher, wenn es halt mal aufkam. Und bei uns war es aber schon so, dass wir immer den Öffentlich-Rechtlichen geguckt haben. Also mein Vater hat immer den Bayerischen Rundfunk vor allem geschaut, auch den SWR, die ARD. Und wenn wir dann als Kinder ProSieben und Sat.1 und so gucken wollten, wegen irgendwelchen Blockbustern oder so, dann wurde das nicht so sehr gutiert. Also vielleicht liegt die Prägung dann, was jetzt mich nachher zur ARD getrieben hat, auch ein bisschen daran.
Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das eine war vernünftiger Rundfunk, das andere war der Schrott aus Amerika. Dann kommen wir mal zu Ihren beruflichen Anfängen. Eines Ihrer ersten Praktika war bei der linken Rechercheplattform Korrektiv. Das sind für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht wissen, das sind die, die das sogenannte Geheimtreffen von Rechten in Potsdam aufgedeckt haben wollen. Von der Geschichte ist jetzt nach etlichen rechtlichen Auseinandersetzungen nicht wirklich viel übrig geblieben. Haben Sie sich bei Korrektiv damals wohlgefühlt?
Also da habe ich schon gemerkt, dass Journalismus halt doch so seine Schlagseite haben kann. Und bei denen, also ich muss sagen, das waren, ich glaube, 6 oder 7 Wochen war ich bei denen. Das waren wirklich sehr interessante Wochen, weil die durchaus Sitzfleisch haben und sehr, sehr stark dann auch bei einem Thema recherchieren und auch teilweise über Monate und ein halbes Jahr für ein Thema dann aufopfern. Aber ich habe natürlich dann auch Gespräche mitbekommen und dann so also dieser Kleber an der Wand, wo drauf stand, linksgrün versifft und stolz drauf. Da habe ich mich dann ein bisschen abgeschreckt
gefühlt. Ach, das hängt da in der Redaktion, da hängt ein
Aufkleber. Ja, es hängt zumindest damals. Diese linken Aufkleber sieht man ja überall, aber dass sie halt in der Redaktion Platz finden, das hatte ich davor so noch nie, weil ich ja auch bei Zeitungsredaktionen davor oft war und das ist dann nicht so hip und so Start-up-mäßig eingerichtet, wie jetzt bei so einer Rechercheplattform wie Korrektiv. Und ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall noch an einen Vorfall, als ich meinte, ich fände es ja gar nicht so schlecht, wenn in Bayern die CSU wieder die absolute Mehrheit bekommt, weil damals, ich meine, es war 2017, also kurz vor den Landtagswahlen. Und da habe ich von einer Kollegin einen Blick geerntet, der mir nicht gut in Erinnerung geblieben ist. Sie hat es, glaube ich, gar nicht kommentiert dann, aber da war dann schon irgendwie so klar, dass wir nicht so ganz auf einer Wellenlänge sind. Und ich wusste irgendwie gar nicht, was ich damit jetzt angerichtet oder ob ich da irgendwas falsch gemacht habe oder so. Aber da ist mir auf jeden Fall bei dem Praktikum klar geworden, dass es durchaus im Journalismus bestimmte Tendenzen gibt und dass die nicht nur irgendwie auf dem Papier stehen, sondern dass sie sich durchaus bemerkbar machen und dass man da gucken muss, wo man sich am besten wiederfinden kann. Aber ich finde auch Korrektiv, die sind halt für mich sehr aktivistisch auf der linken Seite angesiedelt. Das ist für mich teilweise eben mehr Aktivismus als Journalismus. Aber ja, also sie finanzieren sich ja privat. Also frage ich mich.
Nicht nur.
Ja, stimmt. Sie kriegen auch Steuermittel, wenn das jetzt immer noch der Fall ist. Das kritisiere ich auch. Aber ich bin niemand, der gerne auf Kollegen rumhackt. Deswegen vielleicht noch etwas versöhnlichere Worte am Ende.
Machen wir da einen Punkt. Dann reden wir doch mal über Ihre Arbeit heute. Die Pilotfolge von Klar, einer Koproduktion des Bayerischen und des Norddeutschen Rundfunks, lief am 9. April diesen Jahres. Hätten Sie gedacht, dass schon die Premiere so einen Wirbel verursachen würde?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Also, dass es so einen Riesenaufschrei geben würde, hätte ich nicht vermutet. Wir haben es natürlich ein bisschen auch drauf angelegt. Also, wir wissen auch, es kommen sehr, sehr viele Dokumentationen in der ARD raus und du musst erstmal ein bisschen durchdringen damit, dass du was Neues jetzt auf den Markt gebracht hast. Das heißt, dieser Satz, den ihr vorher eingeblendet habt, was jetzt kommt, wird nicht jedem gefallen, der war jetzt nicht ohne Grund da. Also wir wussten schon, dass wir eine gewisse Zielgruppe ansprechen wollen und dass es auch ein bisschen provozieren soll und ich finde auch, das ist im richtigen Maß eigentlich gewesen und da verstehe ich nicht, warum sich Leute so drüber aufregen können. Ja.
Wird nicht allen gefallen, ist noch milder ausgedrückt. Der ZDF-Moderator Jan Böhmermann hat von rechtspopulistischem Quatsch gesprochen. Die neuen deutschen Medienmacher-SternInnen haben von einem Tiefpunkt in der Berichterstattung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks gesprochen. Und diese Plattform Kampakt, da ist eine Petition erschienen zur Absetzung wegen rechtsextremer Talking Points. Also die Kritik lautete, grob zusammengefasst, Ihr Beitrag stelle Migration einseitig als Problem dar und schüre Ressentiments. Was sagen Sie denn zu der Kritik?
Naja, so andere Formate stellen Migration oft einseitig als Bereicherung dar. Also ich
Und da wollten Sie
verstehe
mal einen
nicht.
dagegen setzen?
Ja, na, also wir hatten natürlich in der Redaktion schon den Eindruck, dass es mal etwas gegengebürstet werden müsste. Und deswegen haben wir uns jetzt auf die negativen Aspekte konzentriert und haben ja auch, was uns ja häufig vorgeworfen wird, dass wir nicht mit migrantischen Menschen gesprochen haben, auch das haben wir getan, also mit der Gastarbeitergeneration zumindest. Und da merkt man ja auch, dass die eine sehr, sehr starke Abneigung haben gegen die, in Anführungsstrichen, die neuen Migranten, von denen sie glauben, dass die halt einfach sich nicht so ins Zeug legen müssen, wie sie das einst getan haben. Also ich finde nicht, dass wir uns da jetzt irgendwie großartig rechtfertigen müssen, obwohl ich natürlich immer in die Situation gerate, dass ich das tun muss. Aber einfach, ich glaube, das ist das Gefühl, das viele Menschen in der Bevölkerung haben, dass wir über das Thema illegale Migration nicht ausgewogen genug berichten. Und da halte ich es für sehr, sehr notwendig, dass man da einmal ein bisschen korrigiert.
Als Sie die Reaktionen dann gelesen und gehört haben, sind Sie da vielleicht auch ein bisschen erschrocken und haben gesagt, huch, sind wir etwa zu weit gegangen? Hat sie das in irgendeiner Weise berührt, eingeschüchtert, nervös gemacht oder angefeuert?
Also mittlerweile hat mich das nicht mehr nervös gemacht. Früher schon bei gewissen Shitstorms, weil ich das da noch nicht gewohnt war, aber jetzt wusste ich ganz genau, was so die üblichen Formulierungen sind und dass man natürlich als rechtsradikal und extremistisch und AfD-nah und so betitelt wird. Wovor ich natürlich immer ein bisschen Sorge habe, ist nicht, dass mir das zu sehr zu schaffen macht, sondern dass es den Leuten in meinem Team zu schaffen macht und natürlich auch zu viel Druck auf den Sender dann ausgeübt wird, sodass die sagen, oh, das können wir nicht mehr machen. Und ich glaube, die Gefahr ist viel, viel größer, als dass ich jetzt irgendwie schlaflose Nächte verbringe.
Ja, eines ist sicher, nicht alle im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mögen das, was Sie dort machen. Sie haben nach dieser Auftaktsendung zwei weitere Folgen klar produziert. Einmal eine zu den Sorgen deutscher Landwirte, einmal eine zu den Folgen der gesellschaftlichen Spaltung in der Corona-Pandemie. Eine besonders heftige Reaktion gab es jetzt im Juli in der Sendung Reschke Fernsehen von Anja Reschke, die wie Sie für den NDR arbeitet. Hören wir doch mal rein. Frau Reschke unterhält sich da gerade mit einer Handpuppe.
Entschuldigung, was soll das werden, wenn es fertig ist?
Eine Fernsehsendung!
Ja, das ist meine Sendung, die moderiere ich.
Aber ihr sollt doch jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alle Meinungen zu Wort kommen lassen, auch wenn sie ein bisschen rechtsextrem sind. Das ist doch klar!
Ja, klar.
Was, Frau Roos, haben Sie gedacht, als Sie das gesehen haben?
Ich habe das erst mit Zeitverzögerung gesehen, also nachher in einem Schnipsel auf Social Media und wusste natürlich, dass es auf uns gemünzt war. Aber jetzt
Wie
zu
kommen Sie
dieser
denn
Sache.
darauf, dass das auf Sie gemünzt war?
Ja,
Völlig
also das ist
abwegige
natürlich,
Vorstellung.
ja, das ist vielleicht mein Hirn, das da zwei Sachen zusammenbringt, die absolut gar nichts miteinander zu tun haben. Aber man muss sagen, wir hatten jetzt ein klärendes Gespräch. Und die Redaktion von Reschke Fernsehen hat sich auch entschuldigt und hat gesagt, sie bereuen es, dass dieser Eindruck entstanden ist, dass sie uns als rechtsextrem betitelt haben. Und alles Weitere klären wir dann auch intern und haben es intern geklärt. Ja.
Das einzige Statement, was öffentlich geworden ist, war von der NDR-Programmbereichsleiterin, Frau Carola Konze. Die hat ein knappes Statement bei LinkedIn verfasst. Ich lese mal vor. Ich bzw. wir bedauern, dass der Eindruck entstanden ist, die Redaktion von Reschke Fernsehen würde die Redaktion von Klar als rechtsextrem einschätzen. Die Formulierung, um die es geht, ein bisschen rechtsextrem, war Teil einer Ausgabe über die AfD und in diesem Zusammenhang eine satirische Zuspitzung. Frau Ruß, als Sie das gelesen haben, mussten Sie lachen oder weinen?
Das war davor ja abgesprochen. Also wir wussten ja schon, dass ein Statement kommt. Also war das für uns okay. Also natürlich wusste ich nicht den Wortlaut, aber das war abgesprochen und ich habe mich jetzt wieder aufgeregt oder also das war einfach intern geklärt und fertig.
Dass Sie jetzt hier kein Öl ins Feuer gießen wollen, ist sehr verständlich. Also ich für meinen Teil musste lachen. Die einzig angemessene Reaktion wäre eine Bitte um Entschuldigung von Frau Reschke selbst gewesen, und zwar vor der Kamera. Meine Meinung, Nicole Diekmann vom ZDF Hauptstadtstudio. Haben Sie mit der kürzlich mal Kontakt gehabt?
Naja, die kommt vom ZDF. Ich bin ja von der ARD. Wir sind programmlich getrennt, deswegen ja, besteht da jetzt, glaube ich, kein Bedarf.
Kein Bedarf. Frau Diekmann nämlich hat auf X über Sie geschrieben: Wenn du für dein Format damit wirbst, wer dich alles doof findet, bist du entweder innerlich noch ein Teenie oder dein Vertrauen in dich und dein Produkt ist nicht besonders groß. hat sie diese Kritik getroffen.
Also mich trifft vor allem oder mich wundert immer, warum einige prominentere Frauen aus dem Journalismus auf mich eindreschen, wo ich mir immer denke, naja, eigentlich sind es doch diejenigen, die sich immer dafür stark machen, Kolleginnen zu fördern und die zu unterstützen. Und das, ehrlich gesagt, habe ich irgendwie ein bisschen vermisst. Und es scheinen immer andere Regeln zu gelten, wenn jemand als rechts gilt im Journalismus oder in der Politik, dann braucht man plötzlich nicht mehr anständig sein, man kann drauf rumhacken. Und ich finde auch irgendwie dieses innerlich noch ein Teenie, das ist halt auch irgendwie gemein, weil klar bin ich jetzt nicht unglaublich alt, aber naja, ich weiß halt, wie die Zielgruppe funktioniert.
Glauben Sie, da geht es in erster Linie um Politik? Also, dass zwei bekanntlich linke, prominente Journalistinnen ein Problem haben mit einer andersdenkenden Kollegin? Oder könnte das auch einfach Neid sein auf eine Frau, die deutlich jünger ist und gerade deutlich mehr Aufmerksamkeit erhält? Also Frau Reschke ist Ü50 und Frau Diekmann ist fast 50. Und Sie sind, wie gesagt, 31 Jahre alt.
Boah, ob man jetzt neidisch auf mich sein muss, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich kriege ja auch die negativen Seiten ab. Also das hat jetzt auch nicht immer nur freudige Tage zur Folge. Ich glaube, den passt meine politische Einstellung nicht. Das ist, glaube ich, schon der Hauptgrund. Und ich glaube, dass sehr viele auch im Öffentlich-Rechtlichen der Meinung sind, man berichtet ja schon ausgewogen. Und sowas wie unser Format braucht es ja nicht, weil wir schon genug kontroverse Positionen abbilden. Und das kann man vielleicht, wenn man links der Mitte angesiedelt ist, so sehen, weil man glaubt, der politische Diskurs, der verläuft irgendwie von Mitte bis Mitte links, weil man das irgendwie einteilt in das ist links und das ist rechts. Aber wenn man woanders steht, dann weiß man eben, dass ein sehr großen Teil der politischen Positionen unter den Tisch fällt und nicht adäquat abgebildet wird. Also ich weiß natürlich auch, dass sehr, sehr viele Leute in der Bevölkerung meine Meinung teilen und dass ich mich da nicht verstecken muss und dass ich auch fern bin von jedem Extremismus und mich ja noch nicht mal positiv gegenüber der AfD verhalte. Also ich finde die Partei ja auch schrecklich und auch die Vertreter dieser Partei finde ich auch schrecklich, obwohl ich natürlich durchaus verstehen kann, warum Leute mittlerweile dazu neigen, diese Partei zu wählen. Und dass so jemand wie ich sozusagen, der ja eigentlich von seinen Positionen noch sehr moderat ist, dass ich dann so geframed werde, sozusagen von der anderen Seite, von der linken Seite, dass ich ja schon total rechts bin, das verwundert mich immer wieder und daran sieht man ja auch, dass da was verrutscht ist in den letzten Jahren im Diskurs.
Was tut denn mehr weh, die Angriffe von draußen oder aus dem eigenen Betrieb?
Ja, schon aus dem eigenen Betrieb, aus dem eigenen Haus, weil natürlich erwartet man, dass Kollegen hinter einem stehen. Ich glaube, dass es oft natürlich die Rechtfertigung von manch einem ist, dass sie das Gefühl haben, dass ich mich der Nestbeschmutzerei schuldig mache, was den Öffentlich-Rechtlichen angeht. Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Also ich finde schon, dass ich dazu beitrage, den Öffentlich-Rechtlichen zu retten, weil wir ja schon merken, dass wir in den letzten Jahren viele Leute verloren haben. Und wenn das politische Klima noch weiter kippt, dann glaube ich, dass die Diskussion um starke Kürzungen und Abschaffungen noch viel größer werden wird. Und wenn da nicht jemand mal den Finger hebt für die andere Seite der Bevölkerung, die sich nicht abgebildet fühlt, dann glaube ich, dann rennen wir irgendwann gegen die Wand.
Jetzt würde ich sagen, dass eine Diskussion über die Größe und die Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland durchaus angebracht ist. Es ist der teuerste öffentlich-rechtliche Rundfunk der Welt. Aber kommen wir nochmal zur Kritik und Ihren ersten Erfahrungen damit. Also Sie haben es ja schon erwähnt, Sie sind Gegenwehr durchaus gewohnt. Ihr allererster Shitstorm, der fegte nach einem kritischen Kommentar zum Thema Gendern. Ich glaube, das war 2021 im ARD-Mittagsmagazin über Sie hinweg. Und ein Beitrag, der besonders viel Aufmerksamkeit erregt hat, war dann 2023. Da haben Sie sich in den Tagesthemen zur Migrationspolitik der damaligen Ampelregierung geäußert. Ich spiele es mal ein.
Und zum Kabinettsbeschluss, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben, hat Julia Ruß vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Na immerhin, die Ampelregierung ringt sich durch zu mehr Vernunft. Sie will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Respekt. Allein diese Schlagzeile dürfte beim Wählerklientel der Grünen und Offenherzigen Schnappatmung auslösen.
Ich habe den Beitrag gesehen und war wie viele erstaunt. Nicht, dass es Leute wie Sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, die sich eine andere Asylpolitik wünschen. Also bei zehntausenden Mitarbeitern muss es ja auch ein paar Nicht-Linke geben. Aber ich war erstaunt, dass eine Vertreterin dieser Minderheit ihre Meinung so prominent äußern durfte. Im Programm, in den Tagesthemen. Wie kam es denn dazu?
Also ich war auch überrascht. Ich wurde angerufen von der Chefredaktion, ob ich nicht Bock hätte, einen Kommentar zu sprechen. Und dann sage ich natürlich nicht nein. Jetzt unterstelle ich mal, dass sich manche Leute dort bei uns im Haus auch gedacht haben, wie ich zu dem Thema stehe. Also hat man wohl damit rechnen können, dass ich jetzt nicht hier ein Loblied auf illegale Migration singe. Also habe ich mich jetzt nicht in die ARD und in die Tagesthemen geputscht, sondern es war durchaus, ja, Wille des Hauses offenbar. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, bislang habe ich in meinem Leben auch nur zwei Tagesthemen-Kommentare gesprochen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag hier gefragt werde, was mich auch ein bisschen ärgert, dass es irgendwie so, ja, dass man da immer nur gefragt wird, wenn es irgendwie gerade offenbar niemand anders gibt. Oder ja, ich mir dann auch natürlich am Ende die Frage gestellt habe, ob das so schlau war von mir, sich da so stark zu äußern. Ja, obwohl ich sagen muss, es wäre wahrscheinlich total feige, wenn man sich weichwaschen lässt. Aber ich merke selber, also ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie das ja auch aus Ihrem Beruf, umso länger man bei einem Arbeitgeber ist, umso mehr versteht man natürlich auch die Mechanismen im Haus, wem man mit welchen Kommentaren, mit welchen Aussagen auf die Füße tritt. Und umso mehr wäscht man sich selber weich. Und ich glaube, also das Gute war eben jetzt auch bei dem Gender-Kommentar, da war ich noch im Volontariat oder auch bei dem Migrationskommentar, dass ich da noch nicht so viel Ahnung hatte, wie das Haus funktioniert und dann aus so einer gewissen Naivität heraus einfach Dinge gemacht habe, ohne zu wissen, was ich damit anrichte. Und das vermisse ich manchmal jetzt, weil ich mich selber dabei erwische, dass ich mir denke, ah, da wird sich aber dieser und jener beschweren und das könnte dem wieder nicht so gefallen, weil ich glaube, umso länger man im Haus ist, wird es umso schwerer, sich frei zu machen von all diesen Zwängen.
Sie wissen jetzt, also, Frau Reschke schaut zu, Frau Diekmann schaut zu, alle schauen zu, wenn Sie was sagen.
Ja, zum Beispiel, also das klingt jetzt so, als würde ich hier so halb kapitulieren, aber eigentlich, ja, ich wollte jetzt nur erklären, warum es, glaube ich, für viele Leute, die lange in einem öffentlich-rechtlichen System und auch lange bei einem Arbeitgeber sind, dass es da eher schwerer wird, mit solchen Dingen aufzutreten. Und wenn man frisch dabei ist, dann hat man eine gewisse kindliche Naivität, aber das ist nur positiv.
Über die Größe und die Kosten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben wir gerade schon kurz gesprochen. Jetzt kommt die weltanschauliche Homogenität dazu. Die Berichterstattung, Sie haben es ja selbst gesagt, ist mit sehr wenigen Ausnahmen stark links bis stramm links gefärbt. Wie konnte das eigentlich passieren? Also wie konnte sich dieses System so weit von den politischen Meinungen, die es in der Bevölkerung gibt, entkoppeln?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine ganz starke linke Übermacht gibt, aber man spürt sie schon oder sie ist auf jeden Fall da. Und meines Erachtens liegt es daran, dass man in den letzten Jahren halt sehr viel Journalistennachwuchs hatte, der sich eben auf der linken Seite gesehen hat. Also es strömen ganz wenige vom Nachwuchs in die Medien oder jetzt gerade zu uns beim Öffentlich-Rechtlichen, die sich eher als konservativ oder Liberale einordnen. Dadurch, weil ich das ja auch mitbekommen habe im Studium von vielen Leuten, die sich überlegt hatten, in den Journalismus zu gehen, die waren alle aus den Sozialwissenschaften. Also die ganzen Juristen und BWLer, die hat es dann zu privaten Unternehmen oder Kanzleien verschlagen. Und da verdient man natürlich auch viel besser Geld. Man hat eine bessere Absicherung. Und das sind alles Dinge, die im Journalismus generell eher rar gesät sind. Und du weißt halt einfach am Ende nicht, wo du landest und ob du damit auch ja eine Familie oder so finanzieren kannst. Ich verstehe, warum man diese Form der Unsicherheit nicht haben will, dass man nicht der Charakter ist dafür. Und das sind, glaube ich, ja, Leute auf der linkeren Seite, die stecken sowas eher weg, weil sie eher getrieben sind von idealistischen Motiven und von so diesem Weltverbesserungshabitus.
Ja, das Problem an diesem Weltverbesserungshabitus, der sich durchs Programm zieht, ist ja, also wenn das jetzt ein privatwirtschaftlicher Betrieb wäre, dann könnte jeder entscheiden, zahle ich dafür Geld oder nicht, und wenn ich das doof finde, dann zahle ich halt nicht dafür. Aber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk müssen eben alle bezahlen, ne? Auch die Konservativen und die Liberalen und deren Überzeugung, das ist ja der Hauptkritikpunkt, die werden im laufenden Programm ständig attackiert, veralbert, verzerrt dargestellt. Aktuelles Beispiel, als jetzt der konservative amerikanische Aktivist Charlie Kirk ermordet wurde, da wurde er im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei etlichen Anlässen als Menschenfeind verunglimpft. Ihm wurden Dinge unterstellt, die er nie so gesagt hat. Ich nehme an, Sie werden das auch mitbekommen haben. Was sagen Sie dazu? Das ist doch ein journalistisches Totalversagen an ganz vielen Stellen.
Ja, ich finde es schwierig, weil ich glaube, dass die wenigsten jetzt hier in Deutschland wissen, wie Charlie Kirk aufgetreten ist. Ich habe ihn jetzt auch nicht direkt verfolgt, habe hin und wieder mal ein Video gesehen und jetzt im Nachgang nach der Berichterstattung zu seinem Tod habe ich natürlich viele Ausschnitte auch gesehen, dass er ja wirklich mit politisch Andersgesinnten da ins Gespräch gegangen ist und mit denen diskutiert hat und das ja eigentlich auch immer auf eine sehr angenehme Art und Weise stattgefunden hat. Und das finde ich dann, es wird dem Ganzen nicht gerecht. Und ich glaube, das, was ja am meisten Wellen geschlagen hat, war das Zitat von wegen, er hätte die Steinigung von Homosexuellen gefordert. Mhm. Das ist halt so ein krasser Vorwurf. Ich verstehe nicht, warum man den nicht doppelt und dreifach checkt.
Das Zitat, was Sie gerade erwähnt haben, dass der Charlie Kirk da die Steinigung von Homosexuellen gefordert habe, das war halt tatsächlich krass aus dem Kontext gerissen. Und er hat sicherlich einige fundamentalistische christliche Überzeugungen, aber ganz vieles, was ihm vorgeworfen wurde, dass er Rassist sei, dass er Sexist sei, dass er ethnische Minderheiten verachtet, das lässt sich halt überhaupt nicht aus seinen Worten herleiten. Und wenn man da wirklich an prominenter Stelle im Programm mit von sehr, sehr erfahrenen Kollegen, die sicherlich in einer kurzen Zeit sich nur mit ihm und seiner Person auseinandersetzen konnten, aber dann so daneben langt, also das finde ich schon krass. Also es hat mich wirklich erschrocken. Macht Ihnen denn so die Stimmung in den letzten Tagen im Netz, was Sie so mitkriegen nach diesem Attentat, macht Ihnen das Sorgen?
Ja, also es ist halt immer so, dass es wird ja der anderen Seite immer das Böseste unterstellt. Also auch bei Charlie Kirk, da passt ja alles so nach dem Motto, es passt alles zusammen. Der ist Trump-Anhänger, also muss er ja für solche krassen Positionen sein. Und auch mir wird ja manchmal von irgendwelchen Linken dann irgendwie auf Social Media nachgesagt, ich müsste doch, wenn ich konservativ sein, müsste ich doch dafür sein, dass ich überhaupt gar nicht mehr meinen Beruf ausübe und so das Heimchen am Herd spiele. Und da falle ich immer aus allen Wolken, weil ich mich frage, was ist denn bitte mit der politischen Bildung passiert? Also warum glauben offenbar Leute auf der linken Seite so krasse Dinge über die politische Gegenseite? Und ich glaube schon, dass das auch eine Stimmung anheizt. Also dass, wenn man den Rechten oder den extremen Rechten vorwirft, dass sie das gesellschaftliche Klima schaffen, damit solche Übergriffe oder solche Gewalttaten auf Politiker zum Beispiel erst passieren, dann muss man sich auch fragen, ob nicht an dem Satz von Donald Trump auch was dran sein könnte, als er sagte, dass auch die Linke es sehr stark übertrieben hat und den Hass geschürt hat auf die Republikaner. Also da sehe ich manchmal so ein bisschen, dass man sich selber zu wenig an die eigene Nase fasst. Und ich glaube, es bringt halt einfach nichts, wenn man in diesem Freund-Feind-Denken verhaftet bleibt. Und das, was uns ja vollkommen verloren geht, ist so die moderierende Mitte, weil du ja sofort in ein Lager reingesteckt wirst, links oder rechts. Und das ist ja das, was eigentlich nicht passieren soll und was wir ja hoffentlich nicht übernehmen werden aus den USA.
Ja, wenn der politische Kontrahent irgendwann als Feind markiert wird, den es zu bekämpfen gilt, dann ist das politische Gespräch zu Ende. Braucht der öffentliche rechtliche Rundfunk, jetzt mal zurück nach Deutschland, braucht er Ihrer Meinung nach ein Diversity-Programm? Also jetzt nicht für sexuelle Vorlieben und Hautfarben, sondern für politische und soziale Diversität.
Also meine erste Reaktion wäre dafür ja, dringend. Aber dann ist die zweite Sache ja, wie setzt man das um? Und das Einzige, was da wahrscheinlich funktionieren würde, wäre so eine Art Gesinnungsprüfung am Anfang vom Volontariat oder am Anfang von der Einstellung von Leuten. Und ehrlich gesagt, will man das? Also ich würde sowas nicht wollen, dass die Leute da irgendwie einen Fragebogen ausfüllen müssen oder dass man sie auf Herz und Nieren prüft, wie politisch sie eingestellt oder auf welcher Seite sie eingestellt sind. Ich hoffe natürlich, dass zum Beispiel, wenn Leute präsenter, so wie zum Beispiel ich, wenn Leute, die offensichtlich jetzt sich nicht auf der linken Seite verorten, wenn die etwas präsenter sind, dass das Leute auch anzieht, die sich dann extra aus diesen Motiven, weil sie sagen, ach, da gibt's ja Platz für mich, dass die sich dann auch bei uns bewerben. Aber ich bin da schon sehr kritisch eingestellt, was so Prüfung von Weltanschauungen angeht. Also weil ich zum Beispiel auch es total abwegig finde, wenn man Leute danach fragen würde, was für eine sexuelle Orientierung sie haben zum Beispiel. Da musstest du ja praktisch damit hausieren gehen in den letzten Jahren, damit es dir zum Vorteil gemacht wird. Damit das heißt, wir haben jetzt auch ein paar queere Bewerber oder so. Das finde ich genauso lächerlich und wünsche mir auch, dass es jetzt nicht bei Geschlechtern Mann, Frau, wer wird da aufgenommen, dass es da eigentlich auch nur ums Können geht. Obwohl wir da zum Beispiel gerade im Journalismus das Problem haben, dass es viel zu viele Frauen gibt und dann müsste es eigentlich schon fast eine Männerquote geben, dass man sagt, man nimmt jetzt noch ein paar Jungs auf, damit es halt ein bisschen diverser wird.
Ja, um das nur einmal kurz zu veranschaulichen, wer sind denn die Leute, die da arbeiten? Es gab vor ein paar Jahren mal eine Umfrage unter den Volontären der ARD, die werden Sie kennen. Da kam raus, dass 92% linke Parteien präferieren. CDU und CSU kamen in der Umfrage auf 3%. Und wenn man nun bedenkt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk qua Staatsvertrag den Auftrag hat, die ganze Breite des politischen Diskurses abzudecken, dann sind das wirklich verrückte Zahlen. Also wie sollen denn die Programme, die heute schon eine Schlagseite haben, erst dann aussehen, wenn diese Leute dann die Redaktionen und die Sender leiten?
Ja, das stimmt. Aber ich würde schon unterstellen, dass die Leute, die sich jetzt noch im jungen Alter noch als sehr links einstufen, dass die vielleicht ein paar Jahre später das auch nicht mehr so in dieser Drastik sind. Auch ich habe im Volontariat ein paar Stimmen vernommen. Am Anfang findet man Steuern natürlich total toll. Umso mehr Steuern die Leute zahlen, desto besser, weil es kommt ja dem Allgemeinwohl zugute. Wenn man dann aber merkt, dass wenn man dann nach dem Volo auch mal mehr Geld verdient, dass da von einem selber ganz viel abgezogen wird, dann tritt man plötzlich aus der Kirche aus wegen der Steuer, weil so viel will man an den Staat ja nicht abdrücken und beschwert sich dann auch so hinter vorgehaltener Hand. Obwohl man ja eigentlich für große Umverteilung ist. Und da denke ich mir auch immer, da bricht dann so ein bisschen die Realität ein ins Weltbild, weil man merkt, das Geld muss ja irgendwo herkommen und vielleicht ist man das selber, der das Ganze erwirtschaftet.
Nichts ist toller als das Geld anderer Leute, wenn man selbst davon lebt. Frau Ruß, in den deutschen Leitmedien sind mittlerweile viele große, auffallend ähnliche Porträts über Sie erschienen, im Spiegel, in der Zeit, in der Süddeutschen. Mir ist aufgefallen, das sind Texte von Autorinnen und Autoren, die sehr oft so jung sind wie Sie oder sogar noch jünger. Und man hat so beim Lesen den Eindruck, da möchte dann der Autor oder die Autorin eine Altersgenossin irgendwie entlarven. Also Spiegel in der Zeit in der Süddeutschen, da hatte ich jedes Mal den Eindruck, dass die davon ausgegangen sind, dass sie nur deshalb so schnell Karriere gemacht hätten, weil sie eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk konservativ seien oder sich als Konservative gut zu verkaufen wüssten. Ist da was dran? Haben Sie nur eine Marktlücke entdeckt, die Sie jetzt sehr erfolgreich bespielen oder fühlen Sie sich davon richtig
wiedergegeben? Also ich bin natürlich so, ich denke auch so, wie ich das nach außen trage. Ich glaube, sonst würde es auch sehr schwer werden. Aber dass ich diese Marktlücke natürlich gesehen habe und dass ich auch deswegen so schnell so viel bekommen habe wie ein eigenes Format jetzt zum Beispiel, auch wenn wir nicht wissen, ob es jetzt weitergeht. Natürlich, also da würde ich jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, das hat mir überhaupt nicht geholfen, weil letztlich geht es ja darum, wenn offenbar in der Bevölkerung so viele sagen, der Öffentlich-Rechtliche berichtet nicht mehr ganz so neutral, wie er sollte oder die Konservativen werden nicht abgeholt, dann muss man jetzt wirklich kein Prophet sein, um zu sagen, dass es da dringend Leute braucht. Und ich glaube auch, da braucht es mehr als nur ein Gesicht, sondern einige, die sich da auf der Seite positionieren. Und man muss auch sagen, es gibt deutlich mehr Konservative, als man das jetzt vielleicht meinen mag, im Öffentlich-Rechtlichen. Aber die Frage ist ja auch immer, ja, tritt man in die Öffentlichkeit damit?
Oder macht man einfach keinen Job? Ist das ein geheimer Club? Treffen Sie sich heimlich?
Es gibt einfach Leute, die machen halt einfach ihren Job und die machen dann einfach ihre Nachrichtenbeiträge. Und so neutral, wie es halt ihr journalistischer Ethos das ihnen aufträgt, dann fällt es ja nicht groß auf oder dann regt sich auch niemand groß darüber auf. Und ich glaube trotzdem, dass halt die Zeit reif ist, dass man deutlich ein Signal sendet, hey, wir haben verstanden, dass da gerade was falsch läuft und wir navigieren ein bisschen in die andere Richtung sozusagen.
Sie haben Ihr erstes Buch gerade auf den Markt gebracht, Linksgrüne Meinungsmacht, die Spaltung unseres Landes. Es ist natürlich, ich würde sagen natürlich und wenig überraschend, sofort auf die Bestsellerlisten gerast. Ein Satz darin lautet, der Bruch in der Gesellschaft, von dem ständig die Rede ist, ist auch zu einem medialen Bruch geworden. Können Sie das nochmal kurz erklären, den Satz?
Ja, weil ich schon merke, auch anhand von den Zuschriften, die mich erreichen, dass viele Leute, dadurch, dass sie sagen, die etablierten Medien, die würden nicht mehr alles abbilden an Themen und an Positionen, deswegen seien sie abgewandert zu alternativen Medien. Also natürlich die berühmteste jetzt mittlerweile ist natürlich News von Reichelt, das ziemlich groß geworden ist, aber auch YouTube-Kanäle, Influencer, Portale wie Tichys Einblick, das ich jetzt auch noch nicht so kritisch finde, reitschuster.de, was ich immer sehr, sehr geifernd finde, wenn ich drauf gehe, dann vieles, was in der Corona-Zeit entstanden ist, der Fernsehsender Auf 1 zum Beispiel, wo ich auch sagen muss, das ist wahrscheinlich schon ja, in extremistischen Gefilden irgendwann oder muss man vorsichtig sein. Und das sehe ich halt als Problem, weil die Leute dann sagen, ich kriege die Wahrheit sozusagen nicht mehr bei euch, sondern ich muss woanders hin abwandern. Und dann vertrauen die nur noch alternativen Quellen. Also sie sagen, sie wählen alternative Parteien, die AfD, Und vertrauen dem Establishment nicht mehr. Und so machen sie dasselbe auf der medialen Seite halt auch, dass sie sagen, alles, was etabliert ist an Medien, die alten Leitmedien, denen traue ich nicht mehr, weil die belügen uns und die sind gesteuert von der Regierung. Und das ist natürlich auch wiederum Quatsch. Also natürlich ist dieses Körnchen Wahrheit, dass sie entdeckt haben, dass wir vielleicht zu unkritisch mit gewissen Strömungen gewesen sind die letzten Jahre. Das ist halt Wasser auf die Mühlen, was halt die alternativen Medien dann, finde ich, halt instrumentalisieren und groß machen und dann auch noch ständig einprügeln auf uns als öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch auf alle etablierten Medien allgemein. Also ich finde, Medienkritik kann man schon machen, aber das muss halt irgendwie noch Stil haben. Also ich finde, es gibt einfach vieles, was ich lese, wo ich merke, das ist an Haaren herbeigezogen oder das finde ich einfach zu platt. Und das halte ich für ein großes Problem, auch für unsere Demokratie, wenn wir halt so zersplittern in der Öffentlichkeit. Also wenn die einen sich nur noch bei alternativen Medien informieren oder Social Media und die anderen sagen, ja, die Zeit und die Welt, das sind auch vertrauenswürdige Medien und der Öffentlich-Rechtliche auch. Also du hast dann eine Spaltung auch auf der medialen Seite und das kann man, in meinen Augen kann man das nicht wollen. Und ich finde dann immer, der Öffentlich-Rechtliche, der ist eigentlich so als Idee, vom Konstrukt her, ist der doch perfekt dafür geeignet, dass er wieder einen Verbindungspunkt für alle Menschen darstellt, also für alle gesellschaftlichen Gruppen, weil er auch für alle Gruppen hier Programm machen soll, aber das muss er halt leisten. Er muss halt wieder diesem Ideal näher kommen, aus dem Grund, wo er auch geschaffen worden ist. Mhm.
Sie haben ein alternatives Medium jetzt gerade noch genannt, News von Julian Reichelt, dem früheren Chefredakteur der Bild-Zeitung. Würden Sie News ein Interview geben?
Also ist jetzt kein Geheimnis, dass die mich schon gefragt haben. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich natürlich auch immer aufpassen muss, dass ich jetzt nicht der Gegenseite auch noch Zunder liefere. Wenn ich jetzt selber einfach nur auf mich schauen würde, wem würde ich ein Interview geben? Ich glaube, dann würde ich mit jedem reden, weil ich mir denke, wenn die meine Positionen nicht so dumm finden, dass sie finden, ich gehöre eingeladen in eine Sendung, dann können die doch nicht so weit weg sein von jedem Diskurs oder von jeder Diskursmöglichkeit. Und ich glaube auch, also ich finde, gerade bei der Plattform muss man ja auch immer unterscheiden, welcher Redakteur macht was und so. Da gibt es ja schon durchaus Unterschiede. Also Schuler fragt zum Beispiel, finde ich total unverfänglich. Also da finde ich...
Mit ja, Ralf Schuler würden Sie reden?
Ja, also eigentlich schon. Aber ich habe natürlich gewisse Zwänge. Ich arbeite beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dadurch, dass ich ja auch schon in Anführungsstrichen umstritten bin, gibt es einfach aktuell zu viele Leute von außen, von innen, die ganz genau mit Argusaugen beobachten, was ich tue und das eben als Gegenargument dann heranziehen würden, um mich canceln zu wollen. Also sie sagen dann, oh, die saß aber bei Reichelt irgendwo auf der Couch, auch wenn ich nur bei Schuler war, aber das wird dann halt so umgedeutet. Und dann ist es halt ein Argument, um zu sagen, mit der können wir aber nicht weiterarbeiten.
Wir haben es doch immer gesagt. Wir haben es doch immer gesagt. So nach dem
Motto, ja, und ehrlich gesagt, dann bin ich auch jemand, der will den dann auch nicht genau diesen Zunder geben, sondern mich ja medial dann auch so schlau verhalten, dass ich da von der Seite diesmal keine Kritik bekomme. Und man muss auch sagen, jetzt vom Buch her, es verkauft sich gut. Ich bin jetzt nicht in dem Zwang, dass ich jede Möglichkeit wahrnehmen muss. Also ich muss nicht auf jeder Couch sitzen, sondern ich kann sagen, ihr nicht, auf die habe ich Bock und es verkauft sich trotzdem.
Frau Ruß, das Gespräch bis eben haben wir am Montag aufgezeichnet. Jetzt ist Mittwoch und wir haben entschieden, wie in der Anmoderation schon erwähnt, ein zweites Mal miteinander zu sprechen. Sie saßen bis eben gerade im Zug. Wo sind Sie jetzt eigentlich gerade?
Ich bin jetzt gerade angekommen im Hotelzimmer und habe mich mit dem instabilen WLAN verbunden. Und ja, ist natürlich jetzt eine spannende Zugfahrt gewesen mit lauter Funklöchern und irgendwelchen Leuten, die mich angerufen haben.
Und da heißt es immer, die Deutsche Bahn bringt die Leute nicht ans Ziel. Schön, dass das geklappt hat. Schön, dass Sie sich nochmal so kurzfristig die Zeit nehmen. Der NDR hat jetzt gerade entschieden, Sie künftig nicht mehr als Moderatorin einzusetzen. Sie sollen nur noch in den Ausgaben zu sehen sein, die der Bayerische Rundfunk, also Ihr Heimatsender, produziert. Für die Folgen der Sendung Klar des NDR soll dann jemand anders moderieren. Mutmaßlich jemand, mit dem Frau Reschke, über die haben wir ja schon gesprochen, politisch kein Problem hat. Frau Ruß, Sie haben jetzt schon über Social Media erklärt, dass Sie zutiefst enttäuscht, ja fassungslos seien. Wie haben Sie denn eigentlich von der Entscheidung erfahren?
Ich habe im Nachhinein offiziell davon erfahren. Also davor gab es so ein bisschen ja Warnungen von einer Kollegin, aber ja, im NDR konnte man das wahrscheinlich auch so ein bisschen erahnen. Aber ich habe jetzt von offizieller Seite erst gestern Abend davon erfahren, als der Drop schon gelutscht war sozusagen. Also als es klar war, dass ich jetzt zumindest beim NDR nicht weiter moderieren darf.
Wer hat Sie da angerufen?
Ich glaube, das bleibt jetzt im Internen. Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass diejenigen, die auch die Macht haben, sowas zu entscheiden und die dann ja in einer gewissen Führungsebene sich befinden, dass die dafür zuständig sind. Und da habe ich auch telefoniert. Und ja, ich meine, beim NDR, da habe ich keinen Rückhalt großartig. Ist nicht mein Heimatsender. Und jetzt muss ich halt damit leben. Finde es aber eine starke Sache, ehrlich gesagt, dass sie das sich trauen, weil ich glaube, das ist es keine gute Entscheidung, wenn man sich einerseits nicht traut, das Format ganz abzusetzen von NDR-Seite, aber andererseits dann sozusagen die Moderatorin cancelt. Und ich fühle mich schon ein wenig an die ganzen Vorfälle erinnert, Thilo Mischke und so weiter, die es ja schon gab, wo die ARD insgesamt ja auch nicht unbedingt Rückgrat bewiesen hat. Und ich finde es immer so schade. Also ich bin dem BR sehr dankbar, dass die da anders gestrickt sind. Aber ich glaube, das ist insgesamt für das Klima auch nicht gut, weil die Leute, die registrieren das, also die Mitarbeiter, und wissen, dass wenn sie sich irgendwie in die Nesseln setzen mit bestimmten Aussagen, dann könnte es um sie geschehen sein. Und bei mir waren es ja noch relativ, allgemein völlig legitime Aussagen, die man nicht mal in Nähe der AfD rücken kann. Und dass es dann trotzdem solche Konsequenzen hat und der Sender jetzt nicht mehr mit mir arbeiten will, das finde ich schon ein starkes Stück.
Jetzt haben Sie es gestern Abend erfahren. Heute Morgen ist es dann offiziell verkündet worden. Jetzt haben wir den späten Mittwochnachmittag. Das heißt, das Ganze konnte sich jetzt ein bisschen setzen. Wie geht's Ihnen denn jetzt gerade? Also sind Sie noch immer sehr wütend? Sind Sie gefasst? Sind Sie traurig? Beschreiben Sie mal Ihre Gemütslage.
Also wütend hat schon, glaube ich, jetzt heute ein wenig dominiert. Traurig ja natürlich auch. Das ist ja immer so ein Mischmasch irgendwie aus Gefühlen. Also der BR steht ja immer noch an meiner Seite, das ist das Wichtigste. Hätten die sich irgendwie dagegen entschieden, dann würde es mich natürlich noch in ganz anderer Form treffen. Aber ich glaube, das ist insgesamt für den Öffentlich-Rechtlichen heute kein schöner Tag. Also ich bin ja immer jemand gewesen in den letzten Wochen auch, vor allem als es um mein Buch ging. Ich habe ja mit Händen und Füßen auch den Öffentlich-Rechtlichen verteidigt und jetzt auch gerade bei vielen Interviews, wo ich manchmal auch dazu gefragt wurde, ich will nicht als Netzbeschmutzerin gelten. Und ich finde auch, also ich bin überzeugt davon, dass es eigentlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Zukunft braucht. Aber man muss sich schon fragen, wenn dann solche Dinge geschehen, dann verstehe ich auch mittlerweile Kritiker, die sagen, vielleicht ist die Abschaffung nicht weit. Also ich hoffe, es wird nie so weit kommen, aber man gibt diesen Leuten, die das schon seit Jahren fordern, einfach sehr viel Zunder. Und das finde ich sehr traurig.
Sie sagen jetzt, Sie sind überzeugt, das braucht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Trotzdem ist ein gewichtiger Teil dieses Systems der Überzeugung, es braucht keine Julia Ruß. Welche Reaktionen haben Sie denn heute im Tagesverlauf erhalten? Es haben sich ja schon unzählige Leute zu Wort gemeldet, auch auf Social Media. Hubert Aiwanger habe ich gesehen, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident von den Freien Wählern, unzählige Abgeordnete. Sagen Sie mal, wie oft pinkt Ihr Handy gerade pro Minute?
Ja, sehr, sehr oft. Ich bin gar nicht dazugekommen, jetzt alles zu lesen und zu gucken, von wem da überhaupt was kam. Ja, freut mich natürlich, dass da so viel Anteilnahme da ist. Also viele haben es ja auch geahnt, schreiben sie mir. Sie dachten sich von Anfang an, das ist gewagt vom Öffentlich-Rechtlichen und das wäre doch mal ein Stück Vielfalt, Meinungsvielfalt, das dann durchgesetzt wird. Und dass jetzt so eine Botschaft kommt, dass man halt die Moderatorin von dem Format dann absetzt, ja, rausschmeißt eigentlich, dann fühlen Sie sich bestätigt in Ihrer Aversion gegen den Rundfunk? Sehr schade eigentlich.
Ja, das scheint so die überwiegende Meinung im Netz zu sein. Ich habe sehr oft gelesen heute im Tagesverlauf, dass Ihr Rauswurf vom NDR ein Beleg dafür sei, dass dieses System unreformierbar sei. Schauen wir noch mal ganz kurz zurück. Gestern hatte die Welt als erstes Medium über ihren bevorstehenden, ja, wie sollen wir es nennen, Teilrauswurf berichtet. Und in dem Text hieß es, dass fast 250 NDR-Mitarbeiter einen offenen Brief gegen Sie und Ihre Sendung verfasst hätten und auch die Leitung des NDR damit völlig überrumpelt hätten. Jetzt zitiere ich aus dem Text, klar wolle offenbar spalten und das werde ja schon durch Ihre Moderation deutlich. Wussten Sie eigentlich, dass Sie so viele Feinde beim NDR haben?
Nee, ich glaube nicht, dass ich das wusste. Also ich war auch immer dankbar dafür, dass ich jetzt nicht dauerhaft beim NDR bin, sondern halt immer für meine Reisen dann vom BR nach Hamburg gefahren bin. Und dann habe ich natürlich auch nicht alles mitbekommen an Flurfunk und an irgendwelchen Dingen, die dann hinter dem Rücken passieren. Da haben die Kollegen von mir natürlich mehr mitbekommen. Ich glaube, es sind halt politische Motive. Also es geht ja nicht um meine Persönlichkeit an sich, weil mich die Leute, die mich kritisieren, gar nicht persönlich kennen. Also ich kenne die Kritiker, die sich zu Wort gemeldet haben, die habe ich nie in meinem Leben getroffen. Mit dem habe ich jetzt auch keine Hände geschüttelt oder so, was vielleicht auch mal notwendig wäre, um irgendwie so gewisse Befriedung zu erreichen und vielleicht denen auch zu zeigen, dass ich jetzt ja, keine Rechtspopulistin bin oder kein Unmensch, sondern einfach jemand, der ein bisschen politisch anders gesinnt ist und das auch gerne im Programm wiederfinden würde. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht.
Jetzt, wenn ich mir vorstelle, wie sich der NDR und der BR die Zukunft vorstellen, wie soll das denn gehen? Eine gemeinsame Sendung von zwei Rundfunkanstalten und eine davon bekämpft deren prägendes Gesicht mit offenen Briefen und verdrucksten Extremismusvorwürfen. Also wie stellen Sie sich das vor?
Stand jetzt ist es für mich auch rätselhaft, wie das jetzt genau weitergehen soll, aber ich glaube, der BR macht sein Ding und dann müssen wir mal schauen, was der NDR davor hat. Also für mich war immer klar, also dass ich nur bereit bin, ein Format zu machen, das mir taugt, wo ich inhaltlich auch dahinter stehe. Und ich glaube, das weiß der BR auch ganz genau, dass es jetzt mir nicht an irgendwelchen Abwerbeversuchen mangelt. Und ich sage zwar gerne oder ich bin gerne bereit, beim Öffentlich-Rechtlichen zu bleiben, auch um jetzt eben die Fahne der Meinungspluralität hochzuhalten. Aber wenn der Druck zu stark wird oder wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kämpfe gegen Windmühlen und das Format wird entkernt dadurch, dass wir jetzt irgendwie zwei verschiedene Formate am Start haben mit von verschiedenen Sendern, die anders darüber denken, dann glaube ich, ja, habe ich zumindest zahlreiche Optionen, was sonst noch so geschehen könnte. Und ich glaube, da würde ich auch nicht schlecht verdienen bei all diesen Optionen. Und deswegen glaube ich, dass ich mir eigentlich insgesamt wenig Sorgen machen muss. Ich finde halt diese Ambition, mit der wir losgelaufen sind, wir wollen den Öffentlich-Rechtlichen besser machen. Wir wollen auch eine Zielgruppe erreichen, die uns wirklich abhanden gekommen ist und die vielleicht bei der NZZ bei euch dann noch zugegen ist und euch liest. Da haben wir ja, von diesen Leuten haben wir ja viel zu wenige und ich glaube, das nicht ohne Grund. Also wir sind ja auch aus ziemlich idealistischen Motiven haben wir dieses Format gestartet und wenn man halt so viel Steine einem in den Weg legt und auch so aktiv dagegen arbeitet, dann macht das Arbeiten halt am Ende auch keinen Spaß. Und ich weiß, dass es auch natürlich Methode hat. Und ich finde es schade, dass es so gekommen ist, ehrlich gesagt.
Sie haben auf Ihren Social-Media-Kanälen auch geschrieben, dass es zu viele Hierarchen ohne Rückgrat gäbe. Zu wenige Chefs, die sich dann querstellen, wenn Cancel Culture droht. Frau Ruß, wen meinen Sie denn konkret? Wem beim NDR fehlt es an Rückgrat?
Ich bleibe so unkonkret, wie ich es gewesen bin. Also ich glaube, mit Hierarchen fühlt sich jeder angesprochen, den das auch betrifft, der auch weiß, dass sein Fähnchen im Wind weht und der sich vielleicht auch gegen gewisse politische Strömungen nicht traut, dagegen zu stellen. Es war ja nicht nur in meinem Fall so, sondern in vielen anderen auch, dass es eher am Rückgrat der Sender oder auch privaten Unternehmen, dass es immer eigentlich die Chefs sind, die Leitung von einem Unternehmen, die dann etwas absagen, jemanden rausschmeißen. Also dadurch lebt die Cancel Culture. Das finde ich schade und da haben sie mich keinen Gefallen damit getan.
Vielleicht zum Abschluss, wann wäre eigentlich für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, jetzt reicht's, jetzt wechsle ich zu einem privaten Medium, wo ich als Konservative auch willkommen bin?
Also so, wenn der Bayerische Rundfunk nicht mehr hinter mir stünde, dann würde ich mir das stark überlegen, weil dann habe ich natürlich auch keine Zukunft mehr. Aber ich weiß, dass sehr viele im Haus, generell eigentlich im öffentlich-rechtlichen Universum, man mag es nicht glauben, aber die denken so wie ich, die finden das alle so schade, dass es nicht weitergeht mit klar. Wir hatten auch sehr viele Bewerber von Rundfunkanstalten, die uns einfach so geschrieben haben und gesagt haben, sie finden es gut, was wir machen und sie würden gerne Teil davon sein. Und deswegen, also wir waren ja praktisch Gesicht auch für frustrierte Mitarbeiter, die sich gefreut haben, dass endlich sowas im Programm zu sehen ist. Und ich weiß, dass jetzt zumindest ist noch mal ein Platz beim Bayerischen Rundfunk.
Frau Ruß, vielen Dank, dass Sie sich ein zweites Mal Zeit für uns genommen haben und gute Nerven für alles, was jetzt noch so kommt. Das war Machtspiel. Anregungen, Kommentare und alles, was Sie uns sagen wollen, was ihr uns sagen wollt, wie immer an machtspiel.nzz.de. Links zum Thema gibt es in den Shownotes. Wir sind nächste Woche wieder am Donnerstag da. Tschüss.